unserem Podcast möchten wir über die Ausstellung We the 6 Million an unserer Schule, der Robert-Schumann-Europaschule in Willig, reden. Ich bin Siri, Schülerin der Klasse 10C.
Und ich bin Malu, ebenfalls Schülerin der 10. Klasse.
Malu, erzähl doch mal, worum geht es bei der Ausstellung We the 6 Million?
Also, der 27. Januar 1945 war der Tag der Befreiung von Auschwitz. Auschwitz war damals der größte deutsche Komplex aus Gefangenenlagern zur Zeit des Nationalsozialismus. Am 27.01.1945, also vor 79 Jahren, befreite die Rote Armee, also die Sowjetunion, die Gefangenen des Konzentrationslagers. Auf die Initiative unseres ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog gilt der 27.01. heute als internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust.
Bevor wir genauer auf Auschwitz und die damit verbundenen Gräueltaten der Nazis eingehen, müssen wir darüber reden, wie es dazu kam, dass Millionen von Juden dem schrecklichen Regime des Nationalsozialismus zum Opfer fielen.
Der Antisemitismus, also die Ablehnung und Feindschaft gegenüber Juden, war ein grundlegendes Element der nationalsozialistischen Weltanschauung. Diesem Antisemitismus lagen unter anderem die Rassentheorien des 19. Jahrhunderts zugrunde.
Und was hat es mit diesen Rassentheorien auf sich?
Ich versuche mal, das knapp zu erklären. Im späten 19. Jahrhundert entwickelten Wissenschaftler, wie zum Beispiel der deutsche Anthropologe Ernst Haeckel, Theorien zur menschlichen Rasse. In diesen Theorien ging es unter anderem darum, Menschen anhand äußerer Merkmale wie Hautfarbe, Schädelform, Gesichtszüge in unterschiedlichen Stufen einzuordnen, wobei die weiße Rasse, die sogenannte arische Rasse, als am höchsten entwickelt galt. Von dem Briten Francis Galton wurde der Begriff Eugenik geprägt. Galton behauptete, dass durch die gezielte Zucht und Förderung ganz bestimmte erbliche Merkmale der menschlichen Rasse verbessert werden könnten.
In den Augen der Nazis waren die Juden also ein minderwertiges Volk.
Ganz genau. Die Rassentheorien fanden bei den Nationalsozialisten großen Anklang.
Die Rassentheorien führten zu Diskriminierung, Ablehnung und letztlich zu dem größten Massenmord in der Geschichte der Menschheit.
Das stimmt leider. Es ist wichtig zu betonen, dass die Rassentheorien heute als wissenschaftlich unhaltbar gelten. Die moderne Genetik hat gezeigt, dass es keine biologische Grundlage für die Konzeption von getrennten Rassen gibt.
Die Rassentheorien waren also eine Grundlage für den Antisemitismus im Dritten Reich. Der Hass auf Juden war allerdings schon lange vor dem 19. Jahrhundert tief in der Gesellschaft verwurzelt. Zum Beispiel wurden im Mittelalter Juden oft als Sündenböcke für gesellschaftliche Probleme und Katastrophen verantwortlich gemacht und waren schon damals häufig Opfer von Diskriminierung und Verfolgung.
Und mit dem Aufkommen der NSDAP und der Machtergreifung Hitlers im Jahr 1933 verstärkte sich der Antisemitismus mehr und mehr. Die Nazis verbreiteten die rassistische Idee der arischen Überlegenheit und betrachteten die Juden als Bedrohung für das deutsche Volk.
Am 1. April 1933 entlud sich dann erstmals der gesammelte Hass auf alles Jüdische. Es kam zu einem Judenboykott, den das NS-Regime geplant hatte und nun in ganz Deutschland durchführen ließ. Jüdische Geschäfte, Warenhäuser, Banken, Arztpraxen, Rechtsanwalt und Notarkanzleien sollten flächendeckend boykottiert werden.
Wie muss ich mir das vorstellen?
Josef Goebbels, Hitlers Propagandaminister, hatte diesen Boykott geplant und im Völkischen Beobachter, der Propagandazeitung des Nazis, bekannt gemacht. So hieß es dort unter anderem: Samstag, Schlag 10 Uhr, wird das Judentum wissen, wem es den Kampf angesagt hat. Und am 1. April 1933 standen dann uniformierte, teils auch bewaffnete Nationalsozialisten vor jüdischen Geschäften, Praxen und Kanzleien und hinderten Kunden daran, diese zu betreten. Schilder und Plakate forderten: Deutsche, wehrt euch. Kauft nicht beim Juden. Die Juden sind unser Unglück.
Gegen deutsche Juden wurde also aufs Übelste Propaganda gemacht.
Genau. Dabei waren die Juden ja Deutsche. Sie lebten ganz normal ihr Leben, betrieben Geschäfte und gingen ihren Berufen nach. Lebten Tür an Tür und vor allem friedlich mit ihren nicht-jüdischen Nachbarn. Und nun waren sie das große Feindbild in Deutschland. Dafür sorgten die Nationalsozialisten mit ihrem unfassbaren, üblen Propaganda.
Und dann kam es in der Nacht vom 8. auf den 9. November 1938 zur sogenannten Reichspogromnacht, in der jüdische Geschäfte und Wohnungen zerstört und geplündert wurden. 250 Synagogen wurden in Brand gesteckt, 91 jüdische Bürger ermordet und mehr als 250.000 Menschen in Konzentrationslagern verschleppt.
Die Reichspogromnacht war ein schrecklicher Höhepunkt des damaligen Terrors der Nazis. Zum ersten Mal wurde die brutale Gewalt gegen Juden für jedermann und in ganz Deutschland sichtbar. Und mit den Pogromen begann schließlich die radikale Phase der antijüdischen Politik des NS-Regimes.
Im Januar 1939, noch vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, drohte Hitler in einer Rede vor dem Reichstag in Berlin ganz offen mit dem Völkermord an den Juden. Ich zitiere: Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird es das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.
Hitler machte also überhaupt kein Geheimnis aus seinen Plänen, das jüdische Volk auszurotten. Jeder, der mit offenen Augen die politische Entwicklung in Deutschland verfolgte, musste erkennen, welche perfiden Pläne die Nationalsozialisten verfolgten.
Aber die allermeisten Deutschen verschlossen die Augen davor, was sich dort anbahnte. Und auch viele Juden hielten es zu dem damaligen Zeitpunkt mit Sicherheit auch für absolut undenkbar, dass sie in naher Zukunft Opfer eines Massenvernichtung werden würden.
Viele Juden ahnten aber natürlich, wie ernst die Lage war, als sie gezwungen wurden, den Judenstern zu tragen. Das Einführen des Judensterns war eine der letzten Maßnahmen der Nazis vor Beginn der geplanten Massenvernichtung der Juden. Jeder Jude war durch diesen Stern als Jude erkennbar und galt so automatisch als nicht mehr gleichwertiger Mensch. Man kann sich kaum vorstellen, wie schlimm das damals für die Juden gewesen sein muss. Ihr ganzes Leben änderte sich drastisch. Plötzlich waren sie keine angesehenen Bürger mehr, sondern Verfolgte, die in ständiger Angst lebten.
In der Ausstellung We the Sixth Million an unserer Schule werden uns die Geschichten der jüdischen Bevölkerung auf eindrucksvolle Weise und sehr berührend näher gebracht. Nachzulesen sind Einzelschicksale von Juden, die sogar hier aus unserer Gegend stammten. Eine Biografie, die erzählt wird, ist die Geschichte von Siegfried Höflich. Vielleicht erzählst du, Siri, seine bewegende und traurige Geschichte.
Siegfried Höflich, geboren am 9.9.1916. Siegfried ist das Kind von Eva Henriette und dem Rossmetzger Josef Höflich. Er geht wie seine Schwester Else auf die Volksschule und zur jüdischen Religionsschule in Aachen. Siegfried ist ein guter Schüler. Statt wie sein Großvater und Vater Metzger zu werden, will er den Kaufmannsberuf erlernen. 1930 beginnt er eine kaufmännische Ausbildung beim großen jüdischen Kaufhaus der Leon Tietz AG. Nach 3 Jahren schließt er diese ab. Er arbeitet in der Lebensmittelabteilung des Kaufhauses weiter, wird jedoch um seine Kündigung gebeten. Die Begründung? Er ist Jude, doch er gibt nicht auf. Siegfried findet eine Stelle in einem kleinen jüdischen Kaufhaus in Aurich. Der Besitzer fühlt sich in Deutschland unsicher und wandert 1935 nach Amerika aus. Erneut ist Siegfried ohne Arbeit. Seine Suche nach Arbeit bleibt erfolglos. 1936 wandert er noch vor seiner Familie in die Niederlande aus. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs ist Holland kein sicherer Ort mehr für Siegfried. In Belgien arbeitet er auf Bauernhöfen, nimmt jede noch so schlecht bezahlte Arbeit an. Später verschlägt es ihn nach Antwerp. Dort wird er am 10. Mai 1940 verhaftet. Ein Freund hatte ihm Arbeit in Antwerp angeboten. Es ist seine erste Nacht dort. Deutsche Flieger überfliegen die Stadt, werfen Bomben. Belgien befindet sich im Krieg. Nach einem Aufruf muss sich Siegfried bei der Polizei melden, nur mit Koffer und Decke. Die Polizei transportiert ihn nach Frankreich. Die Zustände im Zug sind katastrophal. Im Lager ist der Kaufmann nur eine Nummer 00030. Hiervon berichtet sein Tagebuch. Es gelingt ihm zu entkommen, doch noch nach erneuter Verhaftung 1943 in der Nähe von Brüssel wird Siegfried 1944 in Auschwitz ermordet.
Die Geschichte von Siegfried Höflich ist eine wirklich tragische Geschichte. Er war ja schon weg von Deutschland und hatte wahrscheinlich schon ein Gefühl von Sicherheit. Und trotz allem ist er letztendlich Opfer des Holocaust geworden. Das ist sehr bewegend, finde ich. Nun lass uns mal auf das Thema Auschwitz kommen. Die Ausstellung We the Sixth Million dreht sich ja schließlich anlässlich des Gedenktages der Befreiung von Auschwitz um genau dieses Thema.
Aber was war denn Auschwitz eigentlich?
Auschwitz war das größte Konzentrationslager der NS-Zeit. Während Hitler an der Macht war, ermordeten die Nazis in Auschwitz über 1,5 Millionen Menschen, darunter natürlich auch Juden, aber auch Sinti, Roma, Behinderte und auch politisch Verfolgte.
Man muss sich vorstellen, dass ganze jüdische Familien vom Baby bis zum alten Menschen einfach abtransportiert wurden, ohne zu wissen, wohin und welches Schicksal sie erwartete. Millionen von Juden fielen ja der sogenannten Endlösung zum Opfer. An dieser Stelle müssen wir erklären, wie es zu dieser Endlösung kam.
Aufgrund des Ermächtigungsgesetzes von Reichsmarschall Hermann Göring bereitete der SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich die Endlösung der Judenfrage vor. Das bedeutet, dass im Sommer 1941 beschlossen wurde, alle Juden, die innerhalb des deutschen Machtbereiches lebten, ermordet werden sollten.
Was soll das heißen, deutscher Machtbereich?
Deutschland hatte ja viele Gebiete innerhalb Europas besetzt und natürlich lebten auch hier viele jüdische Menschen. Verfolgt wurden also nicht nur deutsche Juden, sondern auch die zum Beispiel in Polen, Russland, Frankreich, Holland und lebten.
Hunderttausende Juden wurden in Ghettos gesperrt und bei furchtbaren Massenerschießungen, vor allem in Polen, wurden mehr als eine halbe Million Juden hingerichtet. Das ist unfassbar.
1940 dann wurde als Zentrum der Vernichtungspolitik des Nationalsozialisten das Massenvernichtungslager Auschwitz errichtet. An sowjetischen Kriegsgefangenen war im Vorfeld bereits erfolgreich Giftgas erprobt worden. Und da es ja das Ziel der Nazis war, möglichst viele Juden möglichst effektiv zu ermorden, griffen sie zu dieser Vernichtungsmethode, nämlich die Menschen zu vergasen. Es erschien den Nazis als weniger mühsam, die gefangenen Menschen auf diese Art zu töten. Und schließlich begannen sie am 5. September 1941 mit der Massenvergiftung mithilfe des Bläusäurepräparats Zyklon B.
Aus ganz Europa kamen Auschwitz-Züge, voll besetzt mit unschuldigen Kindern, Frauen und Männern an. Gleich nach ihrer Ankunft wurden sie sozusagen aussortiert.
Wie meinst du das aussortiert?
Kleine Kinder, alte oder geistig oder körperlich Eingeschränkte, wurden gleich in Gaskammern geschickt, wobei ihnen gesagt wurde, sie würden duschen gehen. In den Gaskammern, in die sie gebracht wurden, starben sie dann qualvoll an dem ausströmenden Gas. Andere starben nicht sofort nach ihrer Ankunft, sondern sie wurden nach und nach vergast.
Als sie in Auschwitz ankamen, wurden ihnen erst einmal die Haare abrasiert und sie bekamen eine Tätowierung mit einer Nummer. Nun waren sie in den Augen ihrer Bewacher keine Menschen mit Namen und einer Identität. Sie waren einfach eine Nummer und von allem beraubt, was sie zumindest äußerlich ausmachte.
15-20% der Inhaftierten wurden zur Zwangsarbeit gezwungen. Sie wurden zwar nicht in die Gaskammern geschickt, aber da die Arbeit so unmenschlich und hart war, starben die meisten zum Leben Verurteilten nach durchschnittlich 3 Monaten. Und zu der körperlichen Belastung der Zwangsarbeit, die bis zu 15 Stunden am Tag ging, kamen natürlich Krankheiten und Epidemien. Es herrschte Wasser- und Essensmangel und wenn jemand krank wurde, bekam er keine ärztliche Versorgung.
Allerdings gab es ja einen leider sehr berühmten Arzt in Auschwitz, der es mit seinen unfassbaren Gräueltaten zu makaberer Bekanntheit geschafft hat.
Du meinst den leitenden Lagerarzt des sogenannten Zigeunerlagers Josef Mengele. Er führte unfassbar abscheuliche Versuche an vielen Menschen durch und er hatte nicht ohne Grund den Beinamen Todesengel. Viele derjenigen, die in Auschwitz Experimente über sich ergehen lassen mussten, haben dies nicht überlebt. Bei einigen von Mengeles Experimenten war der Tod das beabsichtigte Ergebnis. Insgesamt war Mengele für den Tod Tausender verantwortlich.
Das ist unglaublich. Es ist einfach so, dass Auschwitz ein Ort unfassbaren Schreckens war. Im Sommer 1942 befahl Heinrich Himmler den weiteren Ausbau von Auschwitz. Ab 1943 wurde mit 4 Gaskammern und angeschlossenen Krematorien der Massenmord an Juden, aber auch an Sinti und Roma nahezu industriell durchgeführt. Irgendwann gab es so viele Leichen, dass die Krematorien nicht mehr ausreichten. Die Toten wurden in offenen Gruben verbrannt.
Es gibt ein schreckliches Zitat von Rudolf Höss, dem Lagerkommandanten von Auschwitz. Er sagte, ich muss offen sagen, auf mich wirkt die Vergasung beruhigend, da ja in absehbarer Zeit mit der Vernichtung der Juden begonnen werden musste. Mir graute immer vor der Erschießung. Nun war ich doch beruhigt, dass uns allen diese Blutbäder erspart werden sollten. Ich finde, das ist total krank, dass so etwas aus dem Mund eines Menschen kommen kann. Es ist total verrückt. Wie kann man nur so unmenschlich und grausam sein?
Ein normaler Mensch kann so etwas einfach nicht nachvollziehen, wie diese deutschen Nazis damals in den Konzentrationslagern tickten und wie sie in anderen Menschen derart viel Leid antun konnten.
Am 1. November 1944 fand dann die letzte Vergasung in Auschwitz statt. Der Einmarsch der sowjetischen Truppen stand kurz bevor. Die Nazis wussten, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen war und so wurden in Auschwitz auf den Befehl von Himmler die Krematorien und Gaskammern zerstört.
Es erfolgte die Evakuierung des Lagers und es setzten sich die sogenannten Todesmärsche in Gang. Bei diesen Märschen in Richtung Westen wurden 58.000 Gefangene aus dem Lager getrieben.
Todesmärsche darum, weil die allermeisten Menschen auf diesen Märschen starben. Viele starben an Entkräftung und Erfrierung, doch eine weitaus größere Zahl wurde von der SS erschossen.
Am 27. Januar 1945 wurde Auschwitz dann von der 322. Schützendivision der 60. Ukrainischen Front befreit. Die Soldaten der Roten Armee fanden in Auschwitz 7600 Überlebende des Holocaust. Des Weiteren fanden sie 650 Leichen vor.
Außerdem stießen sie auf die Kleidung unzähliger Toten, wie 843.000 Herrenanzüge, 837.000 Damenmäntel und 44 Paar Schuhe. Was besonders makaber ist, sie fanden auch ganze 7,7 Tonnen abrasierte menschliche Haare.
Wie schlimm. In der Ausstellung We the Six Million gibt es eine Geschichte, die uns beide ganz besonders bewegt hat. Vielleicht erzählt Susi unseren Zuhörern, Siri.
Ja, es ist die Geschichte von Fred Voss. Fred Voss wurde am 12.04.1920 geboren. Der Kindheitstraum von Fred besteht darin, Arzt zu werden. Er lebt zusammen mit seinen Eltern Julius und Else, seinem großen Bruder Emil und seiner Großmutter. Sein Vater ist stolzer Träger des Eisernen Kreuzes. Im Wohnzimmer hängen Bilder von Kanzler Bismarck und Kaiser Wilhelm. Sein Vater ist Mitglied im Karnevalsverein Öchener Penn. Und auch Fred zieht an den Karnevalstagen verkleidet und mit rheinischem Frohsinn durch die Straßen. Gerne besucht die Kleinfamilie Voss die Verwandtschaft in Lesut an der belgischen Küste für kurze Urlaube. Nach 1933 stellt Fred fest, dass ehemalige Freunde sich gegen ihn wenden. Von seinen Klassenkameraden wird er beschimpft. Er muss die Schule abbrechen und sieht sich gezwungen, bei der jüdischen Firma Meierfeld und Herz als Lehrling für die Weberei anzufangen. In der Reichspogromnacht entgeht Fred seiner Verhaftung. Die Gestapo vermutet ihn in Krefeld. Fred kommt aus Sorge um Verwandte zurück. Schließlich reist er mit seiner Familie über Belgien nach England aus. Dort lernt er seine spätere Frau Ilse kennen. Gemeinsam emigrieren sie in die USA. Im Alter von 92 Jahren holt Fred das Abitur nach, der älteste Schüler der USA. Bis heute engagiert er sich für Bürgerrechte sowie für das Erinnern und Gedenken. Fred ist Mitgründer des Holocaust Memorial Museum in Washington, D.C.
Siri, wie hast du persönlich die Ausstellung empfunden?
Als sehr bewegend. Der Holocaust kommt einem sehr nah. Emotional berührt es einen ganz besonders, wenn man Fotos der Opfer sieht und deren Lebensgeschichte liest. Die Menschen, deren Schicksale und Geschichten erzählt werden, kommen einem nah und man stellt sich vor, wenn ich damals gelebt hätte, vielleicht wäre eine dieser Personen mein Nachbar, mein Lehrer oder vielleicht sogar mein bester Freund gewesen.
Was denkst du, warum ist so eine Ausstellung heute so wichtig?
Es ist wichtig, dass so etwas nicht in Vergessenheit gerät. Gerade im Moment spürt man leider, wie groß der Rechtsdruck in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern in Europa ist. Der Antisemitismus in unserem Land nimmt erschreckende Ausmaße an. Viele Juden haben inzwischen wieder Angst, sich öffentlich als Jude erkennen zu geben. Synagogen, jüdische Schulen oder andere Einrichtungen stehen permanent unter Polizeischutz.
Das ist wahnsinnig traurig. Auschwitz ist zwar 79 Jahre her, aber nichtsdestotrotz ist das Thema Nationalsozialismus und Holocaust noch immer ein sehr wichtiges Thema, das niemals in Vergessenheit geraten darf. Gerade die jungen Menschen müssten aufgeklärt werden. Wissen über das Dritte Reich und die Judenverfolgung ist einfach unglaublich wichtig, wie ich finde.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde, Ausstellungen wie We the Six Million sollten rücköfter in unserer Schule stattfinden. Aber was ich noch am interessantesten fände, wäre, wenn ein Zeitzeuge des Holocaust zu uns in die Schule kommen würde, um uns persönlich aus seinem Leben und von seinen Erfahrungen zu berichten. Viele dieser Menschen gibt es ja leider nicht mehr und die Chance, jemanden kennenzulernen, fände ich großartig.
Ganz deiner Meinung, Siri. Wir sind jetzt am Ende unseres Gespräches und unseres Podcasts angekommen. Ich hoffe, er hat euch gefallen.
Das hoffe ich natürlich auch. Vielen Dank. Tschüss.